Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir in der Lebenshilfe-Sendung wieder die Schöpfung im Fokus. Und ich denke, bei dem Blick der vergangenen Tage aus dem Fenster mit diesem frühlingshaften Wetter fällt uns das nicht schwer. Wir fragen uns heute, wie können wir so einkaufen, dass wir unsere Erde auch für die kommenden Generationen bewahren helfen? Papst Franziskus hat 2015 seine Enzyklika Laudato Si mit einem Zitat aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus von Assisi eingeleitet. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Und der Papst schreibt dann weiter, sehr harte Worte: Diese Schwester Erde schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde verletzten menschlichen Herzens wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde. So der Papst. 2015 ist nun schon wieder ein paar Jahre her, aber inzwischen ist das Thema Umweltbewahrung von ganz anderer Seite wieder in die Schlagzeilen befördert worden, und zwar durch die Schülerproteste. Freitag für Freitag stehen Schüler in vielen Ländern der Welt auf der Straße, statt in der Schule zu sitzen. Sie sind diejenigen, die von der Klimakrise am meisten betroffen sind und die sich nun wehren. Im Fokus Schöpfung fragen wir uns hier bei Radio Horeb immer wieder, was können wir tun, um jeder für sich uns als verantwortungsvolle Verwalter unserer Erde zu verhalten. Heute geht es also ums verantwortungsvolle Einkaufen. Und das ist ja ein Thema, das uns alle betrifft, bei dem vielleicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, manche auch mal fast verzweifeln will vor den vielen Möglichkeiten, die da liegt und man gar nicht so richtig weiß, welche davon nun wirklich die bessere ist. Wir werden uns auch der Frage stellen, ob ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Einkaufen unbedingt mit einem dicken Geldbeutel zu tun haben muss. Unser Gast in dieser Sendung ist Thomas Kamp-Deister vom Referat Schöpfungsbewahrung im Bistum Münster. Herzlich willkommen, Herr Kamp-Deister, in dieser Sendung.
Ich grüße Sie auch, Frau Fröhlich.
Herr Kamp-Deister, Sie haben als Verantwortliche auch für die Schöpfungsbewahrung Hilfen herausgegeben für den verantwortungsvollen Konsum, speziell mit dem Thema Einkaufen, Zukunft einkaufen, nachhaltig gut leben. Da gibt es auch eine Internetseite dazu. Sagen Sie uns vielleicht mal kurz, was Sie damit besonders im Blick hatten, als Sie dieses Projekt gestartet haben.
Ja, wir haben das Projekt bundesweit bereits im Jahr 2008 gestartet. Das ist Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften in den Kirchen. Das war ein ökumenisches Projekt und haben das jetzt nochmal vertieft im Bistum Münster, glaubwürdig einkaufen im Bistum Münster. Und wir haben zum Ziel, einerseits den Konsumenten Lebenshilfe beim Einkaufen, beim täglichen Einkauf zu geben und andererseits auch Einrichtungen, Kirchengemeinden, Caritas-Einrichtungen, Seniorenheime, Hilfestellung zu geben beim Einkauf und bei der Organisation, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen können.
Also Hilfen besonders für kirchliche Einrichtungen, aber wir werden da von dem, was Sie da zusammengetragen haben, auch einiges jetzt für jeden persönlich mitnehmen können in dieser Sendung. Die Schülerproteste sind immer wieder in den Schlagzeilen. Man fragt sich, wie ist es richtig, schwänzen die da einfach mit einem guten Grund Schule? Auf der anderen Seite, das war so meine Reaktion. Ich dachte, nach unsere jüngere Generation war ja eigentlich nicht sehr, sehr stark politisch. Wenn ich da an frühere Generationen denke, die waren in dem Alter oft viel politischer. Jetzt sind die meisten doch relativ pragmatisch und ins Private mehr konzentriert. Dass es da mal überhaupt was gibt, was Schüler wieder auf die Straße treibt, ist ja auch schon mal bemerkenswert. Wie steht denn die Kirche zu diesen Schülerprotesten zum Thema Umweltbewahrung?
Ja, die katholische Kirche hat sich durch den Umweltbischof Rolf Lohmann aus Xanten eindeutig geäußert. Sie sagt, dass die Schülerproteste und das politische Engagement der Schüler zu begrüßen ist. Das ist so auch keine Gefahr, dass sie nach rechts abrücken, sondern das ist ein gutes politisches Engagement für die gegen die Klimapolitik. Und da liegen sie sehr nah bei der Enzyklika. Andererseits muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es eine Schulpflicht in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Und die gilt es einzuhalten. Das ist ein Spagat. Aber andererseits ist es auch so, dass die Schüler nicht so ein großes Echo hätten, wenn das nicht am Rande des Wochenendes liegen würde und wenn sie dann vielleicht eine Stunde am Freitag schwänzen. Das ist ganz amüsant. Unter meinem Büro in Münster ziehen immer so 1.000 bis 2.000 Jugendliche jeden Freitag vorbei. Das ist wirklich beeindruckend. Und wir stehen dann am Fenster und jubeln denen im Grunde genommen zu. Denn das ist wirklich ein beeindruckendes Bild, was die jungen Mädchen da liefern.
Ja, ausgelöst wurde das Ganze ja von einer damals noch 15-jährigen Schwedin, Greta Thunberg. Die hat vor der UNO, den Vertretern dort ja, also wirklich, man kann es nicht anders nennen, wirklich die Leviten gelesen. Ganz kurzes Zitat, also ich fand das wirklich beeindruckend. Sie hat gesagt, 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Wenn ich Kinder habe, werden diese Kinder vielleicht den Tag mit mir verbringen. Vielleicht werden sie mich nach ihnen fragen. Vielleicht werden sie fragen, warum sie nichts unternommen haben, obwohl noch Zeit dazu war. Sie sagen, dass sie ihre Kinder mehr als alles andere lieben, aber gleichzeitig stehlen sie ihnen ihre Zukunft vor den Augen weg. Wir sind nicht hierher gekommen, um vor Weltpolitikern darum zu betteln, dass sie sich kümmern. Sie haben uns in der Vergangenheit ignoriert und sie werden uns wieder ignorieren. Also schon harte Worte. Dann noch, euch gehen die Ausreden aus, uns läuft die Zeit davon. Also, ja, wirklich sehr starke Worte von diesem jungen Mädchen aus Schweden. Was würden Sie sagen, Herr Kamp-Deister, übertreibt sie oder ist das die Realität?
Also eine Demonstrantin trägt immer ein Plakat, da steht dann drauf, ihr wollt eine Rente und wir wollen eine Zukunft. Das ist im Grunde genommen das von der jungen Schwedin auf den Punkt gebracht. Also das Prinzip Nachhaltigkeit geht ja davon aus, dass man nur so viel Rohstoffe und Ressourcen unserer Welt, unserer Umwelt entnimmt, wie wieder nachwachsen. Und insofern ist unsere Generation und auch vorherige Generationen nicht nachhaltig gewesen und wir handeln auch nicht nachhaltig. Wir nutzen einfach zu viel Ressourcen und wenn wir das dann von den Industrieländern Schweden und Deutschland dann betrachten und das dann übertragen in Länder wie Indien, dann sieht es noch viel, viel extremer aus. Diese junge Frau hat recht. Grundsätzlich hat sie recht und sie hat eine große Bewegung international ausgelöst und das finde ich total beeindruckend. Ich finde es auch beeindruckend, dass sie Rederecht bei der UN-Vollversammlung hatte und dass sie gehört wird und dass Politiker sich einerseits mit ihr schmücken, aber andererseits auch sich Gedanken darüber machen, wie mit diesen Protesten umzugehen ist.
Ja, sie hat auch so etwas gesagt, niemand ist zu klein, um nicht noch etwas in Bewegung setzen zu können. Also diese Worte wollen wir uns jetzt auch zu Herzen nehmen, denn ich glaube, was uns oft daran hindert, wirklich etwas zu tun, ist das Gefühl, naja, ob ich etwas ändere oder nicht, da sind die ganzen Großen, die pumpen so viel Dreck in die Umwelt oder das wird sowieso alles so gemacht, wie es gemacht wird, da kann ich eh nichts dran ändern.
Man kann schon was ändern, indem man das Wort von Pestalozzi, das ist ein Schweizer, nicht der Pädagoge, auf die Goldwaage legt und zum kritischen Konsumenten wird. Also das bedeutet, dass man das, was man tatsächlich gebraucht, was man kauft und was man weiterverwendet, kritisch überprüft. Also wir in der Studie Zukunftsfähiges Deutschland gab es ein schönes Beispiel, wir Mitteleuropäer haben ungefähr 10.000 Gegenstände, die wir unser eigen nennen. Ich gucke mal in meinem Bücherregal, da stehen viele Bücher, 10.000 Gegenstände, die abgestaubt die gekauft, die bezahlt werden müssen, die irgendwann entsorgt werden müssen. Und die Indios zum Beispiel in Lateinamerika haben nur 256 Gegenstände in ihrem Eigentum. Die haben natürlich mehr Zeit und die müssen vielleicht nicht ganz so viel abstauben. Aber man muss sich mal die Frage stellen, wie viel brauche ich eigentlich tatsächlich zum Leben und was ist die Qualität von Leben und was ist die Qualität von Besitz?
Damit sind wir jetzt mitten im Thema Einkaufen. Das scheint mir so der erste Indikator zu sein. Wir neigen dazu, viele Billigprodukte zu kaufen und sie ständig auszutauschen und eigentlich genau der gleiche Geldbetrag könnte investiert werden, wenn man einmal eine Sache kauft, die ordentlich ist und länger hält.
Ja, aber ich habe heute Morgen ein Hemd aussortiert, weil der Kragen gebrochen war und weil es nicht mehr ging. Und es war auch nichts zu flicken. Und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich mit diesem Hemd viele Wanderungen gemacht habe. Und dann habe ich überlegt, wie alt ist dieses Hemd gewesen? Und das war schon ein Jahrzehnt alt. Und da habe ich gedacht, ja, und nach einem neuen geguckt, das ist wirklich sehr teuer. Und habe mir überlegt, ja, das hat aber seine Dienste getan. 10 Jahre für ein Hemd. Das war ein sehr wertvolles und gutes Hemd. Und das unterscheidet sich natürlich grundlegend von den Produkten, die wir in einem Prime-Markt für 1 Euro bekommen, sondern das ist ein hochwertiges Hemd. Und wir könnten natürlich mit dem Preisvergleich, Qualitätsvergleich, hochwertige Produkte kaufen, die eine längere Lebensdauer haben und besser und intensiver genutzt werden. Also ich mache das nochmal am Auto deutlich. Wenn ich ein Auto 500.000 Kilometer fahre, dann ist es ausgenutzt. Dann sind die Ressourcen tatsächlich auch effektiv eingesetzt. Und wenn ich nur ein Auto 100.000 Kilometer fahre, ohne irgendwelche Marken zu nennen, dann ist natürlich der gleiche Materialaufwand da, aber diese Ressource wird nicht so intensiv genutzt. Und das über einen möglichst langen Zeitraum natürlich. Also das ist keine Aufforderung, möglichst viel Auto zu fahren.
Ja, das ist jetzt ja tatsächlich auch ein bisschen gegen den Strom gedacht. Diese ganzen Billigwaren machen ja, Geschäfte, die machen ja, wir haben ja wirklich Hochkonjunktur. Ich tatsächlich gestehe, dass ich, wenn ich manchmal vor so 1-Euro-Shops stehe, frage ich mich, wer hat denn da drauf gezahlt, dass da ein T-Shirt oder ein Hemd für 1 Euro verkauft werden kann? Also ich meine, das ist ja, wenn man schon nachdenkt, eigentlich gar nicht vernünftig möglich. Irgendjemand muss da Federn gelassen haben.
Ja, das ist völlig eindeutig. Also die Produkte, die da so preisgünstig angeboten werden, werden durch Menschenrechtsverletzungen, durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch fehlenden Arbeitsschutz, durch intransparente Lohnzahlungen, durch den Einsatz zum Beispiel von genmanipuliertem Saatgut und durch die Vermeidung von Gewerkschaften und von gesunden Rohstoffen tatsächlich produziert. Und man kann zu manchen Preisen ein Hemd, um das mal als Beispiel zu nennen, gar nicht produzieren. Und ohne dass man in irgendeiner Form Menschen und auch die Umwelt, die Schöpfung ausnutzt und auf massive Art und Weise.
Ja, also ich denke mal, da muss man gar kein Fachmann sein, da reicht der gesunde Menschenverstand in dem Punkt.
Ja, und wir geben ja auch im Handel und der Handel ist da sehr, sehr aktiv. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die großen Supermarktketten, ohne die im Einzelnen zu nennen, haben sich zusammengeschlossen und labeln inzwischen auch Fleisch. Und da kann man tatsächlich auch im tagtäglichen Konsum die qualitativ hochwertig einkaufen und nicht die Industrieprodukte oder die industriellen minderwertigen Produkte vorziehen.
Also da möchte ich gerne gleich nochmal intensiver draufkommen. Woran erkenne ich auch in einem normalen Supermarkt das, was ich mit besserem Gewissen zumindest mal einkaufen kann als was anderes? Aber gucken wir nochmal weiter. Also der erste Hinweis ist schon, bei Billigware müssen wir eigentlich misstrauisch sein. Also wenn man den gesunden Menschenverstand bei einem T-Shirt bleibend jetzt mal rechnet, da musste Baumwolle geerntet werden, die musste gefärbt werden, das musste zugeschnitten, genäht werden und nach Deutschland transportiert, ja. Wenn das für 1 Euro zu haben sein soll, da stimmt irgendwo was nicht. Und das Ganze kann man ja über andere Waren auch, einfach überschlagen. Und dann hat man ja schon ungefähr einen Indikator für, obwohl das Misstrauen einfach mal berechtigt ist. Vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Immer mehr gibt es ja die Möglichkeit, auch gerade Kleidung gebraucht zu kaufen oder auch andere Dinge, Möbel und so weiter. Da gibt es die großen Internetplattformen, auf denen man vieles gebraucht erwerben kann. Herr Kampdeister, ist das eine gute Möglichkeit, eine moderne, gute Möglichkeit, um Nachhaltigkeit zu unterstützen?
Ja, das ist eine blendende Idee. Wir haben in den zahlreichen Familienbildungsstätten im Bistum Münster Reparaturcafés. Das sind Initiativen von älteren Mitbürgern, die dann Teile entgegennehmen und die reparieren. Das geht bis in den elektronischen Bereich. Das sind auch Näharbeiten und die das für ein kleines Geld übernehmen und Menschen, zum Beispiel einer Familie mit 6 Kindern, dabei helfen, die Hosen zu reparieren, die Jeans zu reparieren, damit sie keine neuen kaufen müssen. Denn wir haben auch ein weiteres Problem beim Einkauf, dass die Menschen, die eigentlich unter prekären Lebensbedingungen leben, dass die nicht hochwertige Produkte kaufen können, dass die diese Produkte auch nicht reparieren können. Und das ist dann eine ganze Kultur des Wegschmeißens, in die sie dann im Grunde genommen fallen, während es andere Menschen gibt, die natürlich sehr, sehr hochwertige Produkte kaufen, wo es sich auch lohnt, den Knopf, nicht nur den Knopf anzunähen, sondern die Schuhe eventuell auch zu reparieren.
Vielleicht müssen wir da eben dann mal ehrlich rechnen und uns fragen, wenn ich 10 Produkte kaufe, ein teureres stattdessen, eben dieser Blick mal auf das, was wir so im Haus rumstehen haben, das war schon beeindruckend, diese Zahl, die Sie eben 10.000 genannt haben an Gegenständen. Wenn ich so rumgucke, manchmal fürchte ich es noch mehr. Aber dass wir da mal hinschauen und dann denke ich mir aber oft, Herr Kampdeister, fürchte ich, ist in diesen Punkten ja auch die Bequemlichkeit unser größter Feind. Das ist ja sehr viel einfacher, einfach etwas in die Mülltonne zu hauen und dann bei nächster Gelegenheit ein neues Billigprodukt nachzukaufen, als mich zu einem Reparaturcafé zu bewegen und mir die Mühe zu machen, das Ganze nochmal zu reparieren. Insofern, ja, ich denke, wir sind doch echt einfach sehr bequem geworden, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. Früher ging es nicht anders, da hat man es selbstverständlich gemacht.
Ich glaube, dass es auch täuscht. Also das Einkaufen nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und ich kaufe übrigens gar nicht so gerne ein. Ich verwende viel zu viel Zeit in meinem Leben in irgendwelchen Märkten und wenn ich dann hochwertige Produkte kaufe, dann habe ich auch längere Zeit Ruhe, wie mit dem Wanderhemd, was ich 10 Jahre genutzt habe. Jetzt muss ich mir Gedanken über ein neues machen und über die Farbe, die Größe, das Material entscheiden und wie viel will ich denn dafür ausgeben. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung und die ist auch sehr zeitintensiv.
Ja, man wünscht sich dann auch zwischenzeitlich nicht pubertierende Kinder im Haus, die dann unbedingt mit der Mode gehen müssen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Noch ein zweiter Punkt, also gebraucht kaufen, sagen Sie. Also erstmal höhere Qualität kaufen ist sicher nachhaltig. Gebraucht kaufen ist nachhaltig. Es gibt jetzt auch immer, man muss ja auch das Gute in den Entwicklungen sehen, auch diese Plattform Foodsharing oder Foodsaver. Das heißt Menschen, die sich auf einer Plattform registrieren lassen, um Nahrungsmittel, die von den Geschäften weggeworfen würden, einzusammeln und zu verteilen. Auch das eine Möglichkeit, das, was es denn gibt, eben nicht in der Mülltonne landen zu lassen?
Ja, das ist aber das ist eine Kultur end of the pipe. Also dann sind ja schon mal die weggeschmissenen Lebensmittel entstanden, die ich dann weiterverwende. Das ist ähnlich wie bei den Tafeln. Also ich habe überhaupt gar keine Kritik an den Tafeln und finde die auch zutiefst beeindruckend. Aber sie täuschen darüber hinweg, dass es eine arme Bevölkerung gibt, die sich nicht im normalen Einzelhandel ihre Lebensmittel kaufen können. Und auch die Lebensmittelfirmen, die Handelsunternehmen nutzen die Tafeln, um tatsächlich auch preisgünstig ausgelaufene Sachen zu entsorgen. Da müssen wir mal grundlegend über die Kultur des Wegschmeißens und die Kultur des Gebrauchens nachdenken. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Initiativen gut, denn vor allen Dingen Menschen, die etwas intensiver Zeit haben, also Ruheständler, Studenten, können natürlich diese Initiativen nutzen und sich Lebensmittel beschaffen und hochwertige Lebensmittel dann auch weiterverwerten.
Aber es enthebt uns nicht des Überlegens, wie man überhaupt es verhindern kann, dass überhaupt so viel irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Also ich würde sagen, an der Stelle können wir eine kleine Pause mit Musik einlegen. Wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung im Fokus Schöpfung über das Thema Zukunft einkaufen, nachhaltig gut leben. Und nach der Musik wollen wir dann mit Herrn Kamp-Deister vom Referat Schöpfungsbewahrung im Bistum Münster mal mit ihm zusammen einen Einkaufswagen durch einen Supermarkt schieben und uns dabei vorstellen, was wir da so vorfinden und dann mal schauen, was in diesem Einkaufswagen gut landen kann und was besser draußen bleiben sollte. Wie können wir so einkaufen, dass es nachhaltig ist und dass auch kommende Generationen auf dieser Erde noch gut leben können? Das fragen wir im Fokus Schöpfung Herrn Thomas Kamp-Deister vom Referat Schöpfungsbewahrung im Bistum Münster. Sie haben dort Hilfestellungen entwickelt, vor allem für kirchliche Einrichtungen. Da kann man sich auch melden dort bei den Referaten Schöpfungsbewahrung, um diese Hilfen, Beratung in Anspruch zu nehmen. Da können sich zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, Kamp-Deister Krankenhäuser melden oder Schulen, Kindergärten und so weiter, um zu gucken, wie können wir auf mehr Nachhaltigkeit umstellen, richtig?
Ja, das ist so. Mhm. Wir analysieren Bedarfe und wir analysieren den täglichen Einkauf der Einrichtungen und organisieren das dann mit Hilfe der Einrichtung neu und vielleicht auch effektiver.
Und da meldet man sich immer in dem Referat des jeweils eigenen Bistums?
Ja, man um Gottes Willen nicht, also Dienstreisen nach München versuche ich zu vermeiden. Also das passiert in den eigenen Bistümern und Ansprechpartner sind die Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Die finden Sie auch im Internet in der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten.
Mhm. Kommen wir jetzt aber mal kurz zum Persönlichen, was jede Privatperson auch tun kann. Also ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber bei mir ist das oft so, dass ich jetzt, nehmen wir jetzt mal den Gang durch den Supermarkt, da oft stehe und mich frage, was ist nun richtig? Also vielleicht jetzt nutze ich die Gelegenheit mal aus, dann, dass Sie da sind und wir schieben jetzt mal einen Einkaufswagen durch einen ganz normalen Supermarkt. Die haben ja inzwischen oft auch so Bio-Labels, also als Bio gekennzeichnete Produkte, auch Fairtrade-Produkte gibt es zum Beispiel beim Kaffee regelmäßig in den meisten Supermärkten. Es gibt es beim Saft zum Beispiel und ähnliches mehr. Also Fairtrade ist das sozusagen, dachte ich immer, ist ganz hochstehend. Das ist auf jeden Fall immer gut.
Ich will noch einige Bemerkungen vorausschicken. Also ich muss mir ja den Supermarkt aussuchen. Und da muss ich folgende Kriterien vielleicht anlegen. Ich sollte mir keinen Supermarkt aussuchen, der unfaire Handelspraktiken umsetzt, der Prekarisierung der Arbeit durch Auslagerung an Subunternehmen, unfaire Preispolitik macht, der einen zu hohen Energieverbrauch hat. Und ich sollte auch Supermärkte vermeiden, die Greenwashing betreiben, also dass es so tun, als ob es ökologisch ist, die für die Schnäppchenjagd werben und die keine sachgemäße Entsorgung zum Beispiel von Leuchtstoffröhren garantieren.
Und wie finde ich das raus, Herr Kamp-Deister, welcher Supermarkt diesen Kriterien entspricht?
Da kommen wir dann gleich drauf, indem wir dann die Märkte miteinander vergleichen. Aber das muss ich vielleicht, bevor ich dann den Einkaufswagen mit dem Chip Zukunft einkaufen auf dem Parkplatz auslöse, mir vielleicht erst überlegen. Und dann kann ich überlegen, welche Labels möchte ich in Anspruch nehmen. Das sollten möglichst anspruchsvolle Standards sein. Die Labels sollten garantieren, dass es eine regelmäßige Kontrolle und Berichterstattung gibt und bestimmte Ziele tatsächlich verwenden. Dann komme ich zu den Qualitätsaspekten, die ich in Labels wiederfinde. Das ist die unabhängige Vergabe und Kontrolle, die Frequenz und Qualität der Kontrolle. Also wenn ich das GEPA-Siegel oder das Transfersiegel habe, da ist das gewährleistet. Der Gehalt der sozialen und ökologischen Standards, die Verbindlichkeit der Kriterien und den Geltungsbereich der Standards. Und da kommen wir dann auch auf einen ganz besonderen Bereich, denn nicht alle Siegel gelten tatsächlich also auch für alle Supermärkte. Also und deswegen haben wir drei Bewertungskriterien vorangeschickt. Das ist einmal die Frage nach dem Sozialen. Das ist die Frage von Ökologie und das ist die Frage von Glaubwürdigkeit. Also vor diesen Kriterien sollte ich die Siegel dann tatsächlich verwerten. Und dann
Herr Kampdeister, jetzt stellen Sie sich.
Ja,
jetzt eben genau, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, nämlich wenn, jetzt stelle ich mir vor, da ist jemand vielleicht ein Rentner, eine Rentnerin und jetzt nicht so Internetfirmen, dass man sich da stundenlang durchgoogelt durch die Glaubwürdigkeit der Siegel. Wie kann man denn sagen, okay, diese Liste von Siegeln, die sind es, nach denen ich mich wirklich richten kann? Wo findet man das heraus?
Ja, also wenn ich mir die Siegel angucke, dann muss ich auch gar nicht ins Internet sein. Gehen. Dann kann ich auf den Verpackungen im Grunde genommen schon entdecken, welcher Herkunft die Siegel sind. Also ich habe einmal das bekannteste Siegel, das ist der Blaue Engel. Das gilt für eine bestimmte Qualität, die in dem Produkt ist. Also wenn wir zum Beispiel eine Farbe kaufen, dann gilt das für das Lösungsmittel, was in der Farbe ist. Das könnte ein Beispiel sein. Das sind sogenannte Gütezeichen. Also der Blaue Engel ist ein Gütezeichen. Dann gibt es auf den Verpackungen sogenannte Eigenmarken. Also dann nenne ich mal eine, das ist Gut Bio von einer großen Handelskette, die sich in Süd und Nord unterscheidet. Dieses Siegel dieser Kette sichert aber nur ab, dass die EU, dass das EU-Qualitätssiegel eingehalten wird. Das ist also eigentlich ein relativ niedriges Siegel in der Wertigkeit. Und wenn Sie dann die Verpackung, vorne ist das Gut Bio draufgedruckt, und wenn Sie die Verpackung drehen, dann sehen Sie das europäische Gütesiegel. Das europäische Gütesiegel ist wirklich ein sehr durchschnittliches Gütesiegel. Und ich ahne auch, was gleich für eine Frage an mich kommt, wie unterscheidet sich dieses dann von regionalen Siegeln? Also es ist schon so, dass wenn Bio draufsteht, auch in der Regel Bio drin ist. Regionale Produkte können nicht Bio ersetzen, denn regionale Produkte haben in der Regel nur den Vorteil, dass sie aus der Nähe kommen, wobei die Nähe nicht ganz genau qualifiziert ist. Also sind es 50, 100 oder 500 Kilometer. Das kann alles regional bezeichnet werden. Also da muss man sauber unterscheiden. Ich will mal wieder aufhören, sonst steigere ich mich in die Siegel rein.
Genau, also es gibt es da Möglichkeiten, sich besser zu informieren, auch im Internet vermutlich, ne? Also,
ja, im Internet, und es gibt auch von der Initiative Oscar Romero aus Münster einen Gütesiegelführer, der ist eigentlich ganz gut, den kann man so in die Hosentasche reinstecken. Das ist ein kleines Büchlein, das kann man da auch bestellen. Ich bin da weder Mitglied noch habe ich den herausgegeben, deswegen kann ich dafür auch Werbung machen.
Okay. Also dass, wenn man sich mit Siegeln besser beschäftigen will, Sie haben jetzt ja schon ein paar Stichworte genannt, eben es gibt Produkte, die werben damit, regional zu sein. Da sagen Sie, das ist immer noch die Frage, was man jetzt darunter wieder versteht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Gemüsestand stehe und sehe, dass die Paprika oder ich weiß nicht, irgendein Produkt, dass es im Sommer bei uns von hier natürlicherweise wächst, dass man das aus Afrika oder Lateinamerika herschafft, dann in dem Moment, dann ist es mal sicher nicht mehr regional. Das heißt, wenn man ökologisch oder umweltbewusst einkaufen will, sollte man wahrscheinlich auch etwas auf die Jahreszeit achten, oder?
Ja, also wenn Sie vor dem Gemüsestand stehen, dann müssen Sie sich die Frage stellen, ist es das, was ich kaufen will, ist es saisonal tatsächlich, also ist es der Jahreszeit entsprechend. Also Erdbeeren zu Weihnachten sind nicht saisonal, Erdbeeren zu Ostern. In diesem Jahr könnte man darüber nachdenken, weil es ja scheinbar einen sehr schönen frühen Frühling gibt. Aber das ist prinzipiell, gibt es Ende April noch keine Erdbeeren. Das ist die Frage nach dem Saisonalen. Dann die Frage nach dem Regionalen. Da muss dann eindeutig, also einige Supermarktketten machen das auch, die zeichnen dann die regionalen Firmen aus. Wenn es zum Beispiel bei den, nehmen wir mal die Eier, die können durchaus aus der Region kommen, aus einem Betrieb, der Freilandhaltung macht und der, wenn möglich, auch noch biologisch arbeitet. Bei dem Gemüse ist es immer ein bisschen schwierig um diese Jahreszeit, aber im Juni, Juli haben wir natürlich ein sattes Angebot von Produkten, die von Biohöfen aus der Region des jeweiligen Bundeslandes kommen. Und dann kommt natürlich auch die Frage der Verpackung. Also wenn das Gemüse in der Gemüsetheke mit Kunststofffolien sehr intensiv verpackt ist, dann können Sie sich einfach erschließen, warum denn diese Kunststofffolien da drum sind. Weil es in der Regel einen relativ weiten Weg hinter sich hat. Also denn für die Unternehmen oder auch für die Höfe bedeutet die Verpackung Kosten. Und wenn Sie die Kosten eingehen wollen oder müssen, dann haben Sie dann auch einen ganz gewissen Sinn dahinter. Und das ist dann der weite Transport von Produkten.
Wie ist das mit den Bioprodukten, die uns oft aus den Treibhäusern von Nachbarländern auch, also wirklich teilweise ganz unrhythmisch zur Saison erreichen? Kann man da sagen, nun ist es nicht sehr weit transportiert worden, es ist in hochmodernen Treibhäusern gezüchtet worden, insofern vielleicht ein Weg der Zukunft irgendwie einigermaßen vernünftig zu essen oder ist das ganz falsch gedacht?
Ja, das muss man wirklich im Einzelfall prüfen. Also die Niederländer zum Beispiel jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen oder Spanien produzieren auch Biolinien. Und diese Biolinien müssen nicht unbedingt schlecht sein. Diese Biolinien sind meistens durch das europäische Siegel gelabelt. Wenn Sie aber ganz sicher sein wollen, dass Sie das nicht haben, dann kaufen Sie Neuland, Demeter-Produkte, die dann ganz anders gesiegelt sind und wo die Produktion auch relativ hochwertig ist und aufwendig ist und die natürlich auch ein bisschen teurer sind, weil sie einfach qualitativ wertvoller sind.
Ein bisschen ist gut. Im Vergleich zu dem, was man sonst bekommen könnte, ist es wirklich viel teurer. Da muss man natürlich, denkt man sich, als wenn man Kinder hat oder wenn man eine kleine Rente hat, macht das schon echt was aus. Ja, aber es ist natürlich für mich immer die Frage dahinter, Herr Kampdeister, ich denke mir immer, unsere Altvorderen haben gearbeitet ausschließlich, um zu essen und zu wohnen. Und wir wollen halt noch alles mögliche andere damit bezahlen. Da stellt sich eher die Frage, ob das Essen ansonsten nicht zu billig ist.
Das Essen ist zu billig, aber weil wir auch sehr viele Dienstleistungen damit in Anspruch nehmen. Also wenn wir das Gemüse im eigenen Garten anbauen, das kann nicht jeder, völlig klar. Aber wenn man Zeit, Wohlstand hat, dann kann man das machen. Also der Rentner, der einen großen Garten hat, würde einen Fehler machen, wenn er das Gemüse nicht selber anbauen würde. Aber Zeitwohlstand ist nicht allen Menschen tatsächlich geschenkt. Also Menschen mit kleinen Kindern oder mit einer großen Familie, die können dann dagegen nicht arbeiten. Aber sie haben vielleicht die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen in Food-Kooperativen, die gemeinschaftlich einkaufen, die grüne Kisten tatsächlich abonnieren, um den Lieferanten Sicherheit zu geben, aber andersrum auch selber die Sicherheit zu haben, die bei Bäckern regelmäßig kaufen. Also ich habe mehrere Beispiele von großen Kindertageseinrichtungen, die zum Beispiel Brot immer bei einem Bäcker kaufen. Und der Bäcker freut sich darüber, dass 10 Kindertageseinrichtungen jeden Tag Brot bei ihm kaufen und gibt entsprechende Nachlässe, was den Preis angeht, aber erfüllt auch die Wünsche, was die Qualität angeht.
Fokus Schöpfung, Zukunft einkaufen, nachhaltig gut leben. Das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung. Wir sprechen mit Thomas Kampdeister vom Referat Schöpfungsbewahrung im Bistum Münster. Er hat mit seinen Kollegen auch Leitfäden erarbeitet, und Kriterien, die kirchlichen Einrichtungen auch zur Verfügung gestellt werden, auch in Beratung. Sie können jetzt aber auch anrufen und sich beraten lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung zum Thema Zukunft einkaufen. 089 517 008 008. Ihre Anrufe, Ihre Fragen sind uns herzlich willkommen. Wir schieben unterdessen mit Herrn Kampdeister weiter den Einkaufswagen durch den Supermarkt und stehen jetzt vor dem Milchregal, mal so rausgepickt. Da habe ich auch schon vor der Frage gestanden, da gibt es die Bio-Variante, also mit dem EU-Siegel dann in dem Fall, oder es gibt die Weidemilch, wie die sich dann nennt, die dann eben verspricht, dass die Tiere zu einem bestimmten Prozentsatz an Zeit auch wirklich draußen waren. Und dann habe ich mich gefragt, und ich habe es tatsächlich nicht so schnell rausgefunden, ob beim Bioprodukt auch die Tiere wirklich, wenn das gelabelt wird, dann auch die Tiere raus dürfen, oder kriegen die nur das bessere Futter?
Nee, also Bioland, Neuland und Demeter, das sind die klassischen Labels, die da bei der Milch vorherrschen, haben den Weidegang mit im Programm. Das bedeutet, dass die Kühe in Freilandhaltung gehalten werden, beziehungsweise einen Boxenlaufstall haben und den Weg tatsächlich auf die Weide finden. Kritisch wird es, und das ist eher bei konventionellen Betrieben, bei mehr als 120, 130 Kühen, weil dann so große Weiden vorgehalten werden müssen, die Kühe dann gar nicht mehr begehen können. Also man muss, und dann wird das Futter tatsächlich angeliefert, aber das ist bei den beschriebenen Labels Bioland, Demeter, Neuland nicht der Fall. Es gibt auch im konventionellen Bereich auch Milchproduzenten, die ein Gütesiegel haben, das berücksichtigt, dass es keine gentechnisch veränderte, also dass die Kühe kein gentechnisch verändertes Futter bekommen, dass sie Weidegang haben, aber das ist dann jeweils auf den Milchtüten dann auch ausgewiesen.
089-517-008-008, die Nummer zur Sendung Zukunft einkaufen. Frau Busch ruft uns aus Neustadt an. Herzlich willkommen, Frau Busch, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Busch. Ich möchte einfach ein paar Erfahrungen dazu beitragen, vielleicht auch ein, zwei Tipps. Einkaufen in Gebrauchtwarenläden, also zum Beispiel Kleidung etc., finde ich, da bekommt man oft die besten Sachen, weil es oft von älteren Menschen, die oft viel gute Sachen hatten, weitergegeben wird. Und auch die Initiatoren nur die besten Sachen auswählen. Und durch das geringe Geld, was genommen wird, eben auch sozial Abhängige unterstützt werden. Das nächste, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin oder sonst in einem Lebensmittelgeschäft, frage ich mich immer, wenn ich einen Einkaufswagen habe oder sonst was, brauche ich das wirklich? Ich finde diese Frage sehr, sehr wichtig. Ich komme dann immer wieder drauf, nein, das brauche ich eigentlich nicht und gehe Gott sei Dank dann vorbei. Ab und zu bei Süßigkeiten kann ich manchmal nicht da vorbeigehen. Das ist nämlich dasselbe, eben auch das nächste. Die eigenen Süchte oder Bedürfnisse vielleicht auch sich an der Hand nehmen, möchte ich weglassen. Das gilt sicher nicht auch nur für Süßigkeiten, sondern auch für anderes. Was mir auffällt bei Früchten, die inzwischen kommt mir vor, viele sehr manipuliert sind, wie bei Bananen, die gar nicht mehr so schmecken, gerade eben wenn sie Billigbananen sind. Orangenschalen bröckelt ab, die kann man nicht mehr so schälen wie früher, die sind also irgendwie behandelt auch, man merkt auch ein Einspritzloch. Kartoffeln sind ganz unterschiedlich und eben auch gemischt im Sack manchmal, trotz Herkunftsangabe, kann man oft nicht mehr so mit der Haut abziehen bei gekochten Kartoffeln. Selbst da muss man manche richtig abschnipseln. Oder man viele Früchte, Mandarinen etc. haben keine Kerne mehr. Wie sind die behandelt worden? Mit Nebenwirkungen, Fragezeichen, mit welche Folgen? Zu Kooperativen fällt mir noch ein, es gibt auch Anbau- und Erntekooperativen, das einfach ein Acker unter mehreren Privatleuten geteilt wird im Anbau und in der Ernte. Das waren meine Beiträge. Und teils auch da. Dankeschön.
Frau Busch, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja?
Ja, ich fand das total toll. Also von der Frau kann man was lernen.
Herr Kampdeister, vielleicht auch nochmal tatsächlich diese Anfrage Kern. Das habe ich mich auch gefragt. Natürlich lieben unsere Kinder die kernlosen Trauben viel mehr. Die kriegen sie auch überall und so. Mhm. Und ich stehe dann immer und denke dann, ja, wie vermehren sich diese Trauben denn dann, wenn sie gar keine Kerne haben? Irgendwas stimmt da doch nicht.
Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Also da passe ich. Weil das ist ein Rätsel, was ich nicht klären kann. Aber das müsste ich dann im Faktencheck dann nochmal nachgucken.
Also ja, genau.
Das ist mir sofort aufgefallen und dann dachte ich, boah, sie hat ja recht, aber warum habe ich mir dann auch keine Gedanken darüber gemacht? Ja.
Die aber trotzdem auch dieses Haltbarmachen von Gemüse, Obst, das geht ja eigentlich gar nicht anders, wenn da so lange Transportwege überbrückt werden müssen. Also jeder, der mal eine Banane irgendwo rumgetragen hat, 2 Tage, der weiß, wie die danach aussieht. Da muss ja eigentlich irgendetwas passieren, was in diesen Kreislauf des Verderblichen eingreift.
Ja, es ist so, dass die Bananen zum Beispiel grün geerntet werden und in einem Nachreifungsprozess dann auch zu uns nach Europa gebracht werden. Dann bei den Äpfeln, die Tiroler Äpfel sind begast und werden dann im Grunde genommen aus der Begasung herausgeholt. Das ist aber jetzt nicht irgendwie giftig oder schädlich oder so, sondern man kann, wenn man selber Äpfel gelagert hat, die nicht so lange halten. Also die haben dann eine Haltbarkeit von einem Dreivierteljahr. Und meine Äpfel, die in der Garage lagern, die sind irgendwie so nach einem Vierteljahr schon schrumpelig. Also das ist dann schon ein Unterschied. Wir, selbstverständlich, deswegen habe ich das auch gesagt, ist es ein saisonales und ein regionales Gemüse, regionales, saisonales Obst, was ich tatsächlich kaufe. Denn das ist immer die Grundfrage, die ich mir stellen muss. Denn dann lohnt sich auch die Haltbarkeit und das Haltbarkeitsmachen für weite Strecken. Das ist eine Frage der Gewinnspanne. Mhm.
Dann möchte ich gerne eine Dame aus München begrüßen, Frau Angela. Grüße Sie, guten Abend.
Ja,
guten Tag, besser gesagt. Abend haben wir noch nicht. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist die Frau Angela aus München. Und zwar, ich möchte mich auch der Meinung der Dame anschließen. Und es gibt auch noch einen Ort, wo man sehr günstig einkaufen kann und wo auch Recycling unterstützt wird. Und zwar, das ist der gute alte Flohmarkt. Zum Beispiel, ich will jetzt keine Reklame machen, aber München, die großen Flohmärkte, Dagelfing, Parkhafe, da wird manchmal auch so viel am Ende verschenkt. dann bleibt das stehen, dann kommt der Müllwagen, nimmt neuwertige Klamotten mit, Kaffeegeschirr. Da kann man so tolle Sachen auch finden. Aber viele Leute, denen ist das dann zu viel mit den Schleppen und alles. Aber das wäre auch mal ein Tipp für jemand, der wirklich nichts hat. Dort kann man wirklich, also wie gesagt, teilweise sowieso super günstig ab 1 Euro. Die tollsten Klamotten und alles, also das ist einfach der Wahnsinn. Gerade jetzt bei den schönen Wetter, jetzt geht das schon wieder los. Und also da kann man jede Menge Geld sparen. Und da findet man auch schöne Bücher. Also da, und da wird Recycling wirklich hundertprozentig unterstützt, bevor es die Leute wegschmeißen. Und bei uns in den Mülltonnen, wenn ich manchmal einfach gedankenlos, werfe ich meinen ganz normalen Hausmüll rein und dann gucke ich da, da sind Klamotten drin und Bücher, es blutet mir das Herz, es ist einfach furchtbar. Die Leute müssten eigentlich noch viel mehr dafür sensibilisiert werden und könnte nicht auch die Kirche noch mehr in den Medien das auch mal mit initiieren, weil es wird immer nur über die Kirche geschimpft, aber dass die Kirche halt auch gute Sachen macht.
Ja, Herr Kampdeister?
Ja, also natürlich erlebe ich die Diskussion im Augenblick über den Missbrauch für wichtig und das ist eine wichtige Diskussion, vor allen Dingen auch für die Opfer. Aber, und das Aber unterstreiche ich nochmal, es geht ja, wenn man der jungen Schwedin dann zuhört, auch um die Zukunft. Und eine Zukunftsfrage ist tatsächlich die Nutzung von Rohstoffen und die Nutzung von Lebensmitteln und das Gebrauchte tatsächlich zu nutzen, bevor man Neues verwendet. Und ich bin schon der Meinung, dass wir als katholische Kirche da mehr machen könnten. Denn ja, die Bewahrung der Schöpfung sollte nicht nur so eine leere Formel sein, sondern sollte das Kerngeschäft der katholischen Kirche nicht nur in Deutschland sein. Aber da habe ich einen großen Unterstützer in Gestalt des Papstes, der das in seiner Enzyklika auch genau so geschrieben hat.
Ja, danke schön. Auch nochmal für den Hinweis auf die Flohmärkte, Herr Kampdeister, das kann ja durchaus auch Kult sein, auch mal bald zu sich zu Hause durchzugehen, sich mit der Familie dahinzusetzen, einen Tisch aufzubauen. Also ich kenne durchaus auch Familien, für die ist das so ein geliebtes Event in den warmen Monaten.
Ja, in Münster beginnt jetzt auch demnächst der Flohmarkt, der auf der Promenade stattfindet. Wunderbar, tolles Event.
Ja, danke für unsere Hörerin für den Anruf und 089-517-008-008, falls Sie auch noch Fragen oder Anregungen haben, sind die herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder, Herr Kampdeister, im Supermarkt und ich frage mich auch immer wieder, es gibt ja, das ist ja gerade für arbeitende Bevölkerung sehr, sehr verführerisch, es gibt so Fertigprodukte, also die Pizza fertig oder die Nudelgerichte fertig oder die Soßen schon fertig abgemischt, zum Aufbacken, Aufwärmen. Also ich würde mal sagen, manches schmeckt auch gar nicht so schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, alles, was ich also ich bin jetzt keine ganz große leidenschaftliche Köchin, aber genau, ich gebe mir Mühe, aber es ist so furchtbar viel Können ist nicht dahinter. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, dass die Sachen manchmal nicht schlechter schmecken als das, was ich so produziere. Das ist natürlich sehr verführerisch. Es sind ja oft Geschmacksverstärker auch drin. Gerade Kinder lieben das dann auch wieder mal noch mehr. Aber diese ganzen schon fertig zugerichteten Produkte, ich frage mich dann doch, ob es dann nicht besser ist, sozusagen auf die Einzelteile der Zusammensetzung eher zurückzugreifen, das Mehl, die Milch, die Sahne und sich dann doch die Mühe zu machen, die Sauce Hollandaise dann einfach doch selber zu machen.
Am Katholikentag in Münster im letzten Jahr haben wir eine Initiative gestartet, die findet man auch im Internet unter dem Namen Friedensteller. Da gibt es leckere Rezepte und auch einen Rechner, der berechnet, welche Zutaten man braucht und welchen ökologischen Rucksack diese Produkte haben. Das will ich den Hörern gerne mal als Empfehlung geben. Das ist, und da kann man sich dann auch als Storyteller verewigen, indem man neue Rezepte dazu schreibt. Ich finde.
Können Sie das bitte nochmal wiederholen, wie das genau heißt?
Das ist der Friedensteller. Geben Sie einfach im Internet unter Google Friedensteller ein und dann kommen Sie auf die entsprechende Seite. Okay. Die hilft Ihnen weiter. Bei den Fertigprodukten zahlen wir natürlich unsere Faulheit. Also wenn wir nicht bereit sind, nach Rezept zu kochen, dann suchen wir eine Bolognese-Soße, die man nur noch anrühren muss, und zahlen eigentlich einen relativ hohen Preis, weil die Geschmacksverstärker sind für viele Menschen, die Allergien haben, ungesund. Und wir haben dann auch nicht den echten Geschmack, sondern einen chemischen Geschmack in vielen Fällen. Wir essen zu viel Zucker und zu viel Kohlenhydrate. Das ist nicht erstrebenswert. Also selber kochen ist eigentlich besser. Und da kann man dann auch ruhig vorkochen. Also ich koche ja, ich bin relativ viel unterwegs, aber ich habe so Studenten in meiner größeren Wohngemeinschaft. Und ich koche dann am Wochenende einen Gemüseeintopf und der steht dann im Kühlschrank und jeder, der in der folgenden Woche mal ein schnelles Essen braucht, der füllt sich dann einen Teller ab beziehungsweise macht den Topf warm und der Topf ist dann am Ende der Woche in der Regel leer, neben den normalen Mahlzeiten, weil das kann man dann einmal einen 5-Liter Eintopf kochen und den auch schmackhaft und gut zubereiten. Und damit kann man dann den Fertigprodukten ein bisschen aus dem Wege gehen. Und derjenige, der Hunger hat, der geht dann auch da dran. Das ist, und da muss man nicht das Kurzgebratene oder den Fertigsalat oder die fertige Bolognese-Soße tatsächlich nutzen. Das ist so meine eigene Erfahrung. Das muss jetzt nicht repräsentativ sein. Ich finde auch Fertigpizzen fürchterlich. Dann gehe ich dann besser zum Italiener und kaufe dann das Richtige. Ja, Das war jetzt ein sehr starkes Bekenntnis, glaube ich, von mir, aber so ist das halt. Ich glaube auch, dass man kein Geld mit Fertigprodukten spart. Also die mögen noch so preisgünstig im Supermarkt da liegen, aber wenn man sich mal die Inhaltsstoffe anguckt, dann sind das nicht so hochwertige Inhaltsstoffe, wie ich selber tatsächlich verkochen kann.
089-517-008-008, die Nummer zur Sendung. Ich sehe, dass hier ein Hörer oder eine Hörerin angerufen hat. Kann ich erkennen, wer es ist? Vielleicht möchten Sie es selber kurz sagen. Hallo?
Grüß Gott, hier spricht Frau Helm aus Oberbayern.
Grüße Sie, Frau Helm.
Ja. Ich frage mich, ob diese ganzen Öko-Überlegungen nicht letztendlich auch wieder egoistisch sind. Weil es darum geht, dass ich mich besonders gut ernähre. Aber ob es der armen Erde hilft, das frage ich mich. Die Frau Lagarde war es, glaube ich, sagte mal zum Thema Kleider, ich hoffe, dass die Billigbetriebe, die in China, was sich jetzt wirtschaftlich besser entwickelt hat, nicht mehr so stark da sind, dass die nach Afrika abwandern, damit die hungernden Menschen da was bekommen. Wenn ein Kind arbeitet, ernährt es damit zum Teil die Familie. Kinderarbeit ist also auf dem Gebiet sogar was Gutes. Und das hat mich so erschüttert. Und als ich dann zum Beispiel hörte, für die Bio-Bananen bekommen die Bananen anpflanzen und so weiter 5 Cent mehr pro Kilo. Und als ich es dann im Laden sah, wo die Bio-Sachen fast das Doppelte kosten, habe ich die billigen gekauft und habe gesagt, da spende ich lieber an eine Organisation, die denen wirklich hilft. Ist die Bio-Sache nicht inzwischen auch einfach ein Geschäft geworden?
Ganz wichtige Frage. Vielen Dank, dass Sie sie gestellt haben, Herr Kampdeister. Das ist so dieses Misstrauen, das uns bewegt und wo wir dann uns oft so hilflos fühlen, wenn wir vor diesen Produkten stehen.
Ja, ich halte es ehrlich gesagt mit Erhard, dem ehemaligen Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, denn es gilt, die freien Märkte tatsächlich zu bewegen. Und im Bereich Bio ist uns das auch schon gelungen. Da ist es legitim, Geld zu verdienen. Und ich habe so ein Echo im Hörer. Komme ich noch rüber?
Ja, wir hören Sie gut. Vielleicht können die Kollegen den anderen Regler ein bisschen runterziehen.
Mhm. Ja, also ich handle mit Heinz Erhardt, mit Erhardt, dem Wirtschaftsminister damals, der gesagt hat, dass man die freien Märkte tatsächlich oder die Marktwirtschaft in ihre Grenzen weisen soll und dass man die stimulieren kann. Und diese Stimulanz ist im Augenblick der Boom im Biosektor. Wir werden es erleben, dass wir diesen Biomarkt so weit anheizen, dass es völlig schick ist, Bioprodukte zu kaufen und damit eine ganz andere Wertschöpfungskette auch in der Bundesrepublik aufzubauen. Für Märkte in Asien kann ich das nicht sagen, da habe ich nicht den Überblick. Aber bei uns ist es so, dass Bioproduzenten tatsächlich gute Gewinne verzeichnen inzwischen und dass sie, dass die Lebensmittelkonzerne ohne die Erlöse aus den aus dem Biobereich eigentlich nicht leben wollen und auch nicht leben können. Denn das sind die Konsumenten, die hochpreisiger einkaufen und die großen Konzerne wollen ganz gerne diese hochpreisigen Kunden in ihren Märkten haben. Was die Wertschöpfungskette bei den Bananen betrifft, das ist sehr bedauerlich. Aber 5 Cent sind für uns relativ wenig. Aber in Lateinamerika oder in Afrika sind 5 Cent sehr, sehr viel. Ich reise in der nächsten Woche zu einem Projekt nach Indien und daher weiß ich, dass unsere Größenverhältnisse sehr, sehr unterschiedlich sind. Was für mich auch noch ein Argument ist, sie hat in ihrer Kritik natürlich recht. Man kann sicherlich auch einer Hilfsorganisation Miserior, Missio, Adveniat spenden, aber es ist eigentlich das Prinzip auch dieser Hilfsorganisationen, lokale Wirtschaft tatsächlich aufzubauen, regionale Wirtschaft auch zu stützen und Genossenschaften zu fördern. Und das tun wir, wenn wir tatsächlich eine Weltprodukte hier aus dem konventionellen Handel kaufen, die ausgewiesen sind, denn dann werden die Märkte tatsächlich auch aufgebaut und beflügelt. So, das war jetzt ein bisschen viel.
Das heißt, wir eben unsere als Konsumenten, fasse ich zusammen, können wir auch durch das, was wir kaufen, sozusagen mit den Füßen etwas abstimmen und manche Serien stärken und wenn es dann die Bioserien sind und wenn es erstmal vielleicht nur mit den 5 Cent ist, aber es ist schon mal eine Richtung.
Wir sind als Kunden wirkliche Treiber und die katholische Kirche, katholische und evangelische Kirche investiert ungefähr 60 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist, und wir, die evangelische und katholische Kirche in Deutschland sind der zweitgrößte Arbeitgeber. Wir können wirklich sehr, sehr viel erreichen, indem wir miteinander konsequent versuchen zu handeln.
Dann danke ich unserer Hörerin für ihre Anfrage und begrüße noch Frau Stetter in dieser Sendung. Grüße Sie, Frau Stetter, guten Tag.
Guten Morgen, schönen guten Morgen. Ich hätte auch noch was beizutragen, eben jetzt aus meinem privaten Leben, eben mit meinem Mann. Und zwar, wir haben 3 Kinder, erwachsene Kinder und wir haben seit langem einen Schrebergarten, das ist ein Doppelgarten. Und seit mir das angefangen habe, auch den anzubauen und unsere Kinder da auch ziemlich reingewachsen sind, ist es uns immer mehr, der Familie haben wir immer mehr gemerkt, wie schön es ist, auch selber eben anzubauen, einzudünsten, eben wie früher auch, ein bisschen auch wieder das so anzufangen, eben, weil die Sachen sind nicht gespritzt und man muss natürlich in der Natur gern arbeiten, aber es ist einfach auch was wirklich auch schön ist, also die Pflanze einfach dann auch sehen, wie sie wachsen und wie man sie dann ernten kann und wie man einfach sieht, dass es eben auch ein gesundes Gemüse ist und gesundes Obst ist, das man dann im Winter auch essen kann. Also das wollte ich jetzt eben auch noch dazu beitragen.
Dankeschön, Frau Stetter, für diesen Hinweis. Sicher ein neues Bewusstsein auch. Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Früher war vielleicht die Arbeit auf dem Land eine notwendige Plage und heute entdecken es immer mehr Menschen diese Rückkehr zu den Ursprüngen. Vielen Dank, Frau Stetter, dass Sie uns das gesagt haben, und ich nehme dann gerne noch Frau Retter mit hinein heute in diese Sendung Zukunft einkaufen. Herzlich willkommen. Sie rufen uns aus dem Land Salzburg an. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke. Und danke für den super Vortrag. Zuerst möchte ich mal sagen, wir haben einen Biobetrieb, Rinderhaltung, und laut EU-Gesetz muss der Betreiber der Rinderzuchthalter täglich die Tage, die im Freiland verbracht werden, dokumentieren und auch die jährliche Kontrolle, die erfolgt. Und das sind zwei Drittel des Jahres müssen Freilandhaltung sein. Also muss jeder Tag
dokumentieren. Um welches Siegel geht es dann?
EU-Gesetz, das ist jetzt halt mit dem Siegel nichts zu tun, sondern nur mit Bio. Bio allein.
Mit den EU, also den EU, den EU-Bio-Richtlinien.
Ja, EU-Bio. Ja. Also wir sind viele andere noch viel strenger. Aber das andere, was mich so stört, das ist damit den Großbetrieben, die genauso in den Großbetrieben, ich sage jetzt mit 1A-Qualität oder Preissegment hoch ist, die genauso in den Billigländern produzieren lassen und genauso zu den Bedingungen wie die Ketten, die jetzt mit 1-Euro-T-Shirt produzieren.
Ja.
Ich will jetzt keine Namen nennen, nur das eine zum Beispiel Adidas. Ja.
Okay, also große Marken.
Große Marken, ja. Also da gibt es wirklich viele Dokumentationen vor Jahren schon über diese Firmen. Mhm. Und die sagen dann, ja, für die Produktion, das haben sie vergeben, da sind sie nicht zuständig als Ausrede.
Danke, Frau Retter, dass Sie dieses Thema noch gegen Ende noch mal kurz angetippt haben. Eben, das ist jetzt auch die großen Markenprodukte da. Herr Kamp-Deister, da fragt man sich ja auch wirklich, wie viel zahle ich da jetzt für die Marke? Wie viel kommt tatsächlich an? Also es ist ja nicht nur so, dass man bei 1-Euro-Produkten vorsichtig sein muss, sondern manchmal auch bei großen Markenketten, die von denen dann man weiß, dass sie eben nicht ganz fair produzieren, die allerdings auch, habe ich gehört oder gelesen, zumindest in den letzten Jahren aufgrund der vielen Kritiken auch versucht haben nachzujustieren. Aber wie sehr darf man diesen Aussagen dann wieder vertrauen?
Also man kann diesen Aussagen tatsächlich vertrauen. Also der augenblickliche Entwicklungshilfeminister bemüht sich, ein Label einzuführen. Das ist der sogenannte grüne Knopf. Das ist sehr plastisch. Dieses Label soll auf fairen Textilien und fairen Produkten tatsächlich auch angebracht werden. Das soll eine große Initiative werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, oder jetzt eine Handelskette bewusst zu benennen, dass die Produzenten sehr, sehr kritisch sind. Also meine 22-jährige Tochter kauft bei einer großen Modemarke definitiv keine Produkte mehr und ihre Freundin auch nicht mehr, weil sie
also die
sagen,
Konsumenten sind kritisch.
Die Konsumenten sind absolut kritisch. Also gerade die jungen Konsumenten reagieren auf eine Internetmeldung, dass unter unfairen Arbeitsbedingungen ökologisch fragwürdig T-Shirts oder einer großen Kette produziert werden, sofort, blitzartig. Also diese Kette kann nicht mehr glücklich werden. Also auch bei dem Sportartikelproduzenten, den Sie benannt haben, wäre die schon das Gerücht, dass sie unfair produzieren, tödlich für den Aktienkurs. Und sind die Märkte sehr, sehr sensibel geworden, und das ist auch gut so. Und wir als katholische Kirche sollten da auch die Bevölkerung unterstützen und auch informieren, denn wir können unfaire Arbeitsbedingungen, ökologische Verseuchung nicht mit unserem Glauben vereinbaren.
Und ich denke, das ist dann jetzt auch ein gutes Schlusswort in dieser Sendung Fokus Schöpfung, Zukunft einkaufen. Wie können wir nachhaltig gut leben, auch die kommenden Generationen? Vielen herzlichen Dank, Herr Thomas Kamp-Deister, dass Sie uns aus Ihrem Fachgebiet so viel erzählt haben in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Nachfragen haben, Sie können auch direkt mit dem Referat Schöpfungsbewahrung in Münster Kontakt aufnehmen. Da gibt es im Internet bei Radio Horeb unter www.horeb.org im Programm von heute dann die Angaben, unter denen Sie das Referat auch erreichen können. Vielleicht auch die, Sie können auch im Internet schauen, da gibt es eben auch diese Leitlinien und die Hilfsangebote für kirchliche Einrichtungen. Unter 08328 921 110 erreichen Sie unseren Hörerservice, der Ihnen dann auch weiterhelfen kann. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Auch Ihnen fürs Mitsprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz besonders Ihnen, Herr Kamp-Deister, und für Ihre ganze Arbeit. Von Herzen Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.